Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der PBM Kapitalansage. Mein Name ist Lennart Klinfort und mir gegenüber sitzt meine Kollegin Benita Rathjen.
Hallo Lennart, schön, dass wir uns mal wieder hier im Podcast-Studio treffen. Und heute haben wir wirklich eine bunte Mischung an Themen für unsere Hörer.
Schön gesagt, mal nicht nur hart arbeiten in der Redaktion, sondern auch mal wieder bei unserer Soundperle live, der das Ganze für uns aufnimmt, abmischt und veredelt. Und dieses Mal geht es um amerikanische Expansionspläne in Deutschland, in erster Linie in Frankfurt und Hamburg, bayerische Compliance-Verstöße, natürlich jede Menge Personalwechsel, vorwiegend auch in Bayern und spannende Auszüge eines Interviews mit Volker Hecht, das ist der Vorstandssprecher der Deutschen Oppenheim, dem Multifamily Office der Deutschen Bank.
Genau, vor allem auf dem Münchner Private Wealth Markt ist ja momentan einiges in Bewegung. Heute gehen wir in diesem Zuge nochmal auf Berenberg, die Hypovereinsbank, JP Morgan Private Bank und Otto BHF ein.
Stimmt, aber erstmal zu den News. Die Pläne von Cantor Fitzgerald in Deutschland werden konkreter. Im Juni kam heraus, dass die amerikanische Investmentbank 15 Mitarbeiter von Hauck Aufhäuser Lampe einstellen wird.
Und jetzt gibt es die ersten Namen hinter der Zahl.
Genau, Marc Osigus, ehemaliger Investmentbanking-Chef bei der HAL, wird Leiter für das Investmentbanking für Kontinentaleuropa. Christian von Dreising kommt als Managing Director auch noch dazu.
Und wo arbeiten Sie? Frankfurt ist ja als Standort fix. Hinter Hamburg gab es zumindest bislang ein paar Fragezeichen.
Richtig, und da lichtet sich jetzt auch ein bisschen der Nebel. Von Hamburg aus arbeiten laut ihren LinkedIn-Profilen nämlich zum Beispiel Marc Osigus, aber auch Marie-Therese Grübner, die neue Leiterin Research Kontinentaleuropa.
Was ist mit von Dreising?
Der arbeitet von Frankfurt aus. Hamburg soll wohl aber sogar das Headquarter vom kontinentaleuropäischen Kapitalmarktgeschäft werden. Das zumindest wurde uns inoffiziell zugesteckt von Personen, die mit den Vorgängen vertraut sind.
Die Bayerische Versorgungskammer räumt Compliance-Verstöße bei Investments ein. Es geht um ihre US-Immobilieninvestments, bei denen wohl bis zu 800 Millionen Euro investiert wurden. Und wenn es ganz doof läuft, könnte davon ein nicht unerheblicher Teil verloren sein.
800 Millionen Euro, das ist ja schon eine Hausnummer. Was ist denn da schiefgelaufen?
Die BVK hat das Geld in 4 Immobilienprojekte in Miami und New York gesteckt, die alle schlecht laufen. Externe Experten haben dann Compliance-Verstöße festgestellt. Es gab wohl ein nicht angemessenes Näheverhältnis. Die BVK hat sogar proaktiv die Staatsanwaltschaft München informiert.
Das klingt jetzt erstmal bescheiden, aber wie steht die BVK denn insgesamt da?
Interessanterweise trotz allem gar nicht so schlecht. Dafür ist der Betrag auch einfach noch zu klein, vor dem Hintergrund, dass die BVK knapp 120 Milliarden managt. Für 2024 meldet Deutschlands größtes Versorgungswerk eine Nettoverzinsung von 3,4%. Die Verluste bei dem Immobilienfonds wurden durch andere Assetklassen kompensiert. Und 2 Klagen in New York wurden von den Klägern jetzt auch zurückgezogen.
Wobei der langjährige Immobilienchef Rainer Kommender ja nun nicht mehr bei der BVK an Bord ist.
Genau, da hatten wir beim Private Banking Magazin bereits im Juli berichtet, dass er nach über 20 Jahren das Versorgungswerk verlassen hat. Die Aufarbeitung läuft wohl also noch auf Hochtouren.
Damit kommen wir zu unserem Hauptteil und es geht nach München.
Wir haben es schon gesagt und auch in den vergangenen Monaten häufiger berichtet. Führungskräfte und teilweise ganze Teams wechseln im Wealth Management an dem Standort aktuell überdurchschnittlich häufig. Lasst uns einmal die neuesten Wechsel durchgehen, Lennart. Berenberg beispielsweise, die haben sich einen neuen München-Chef gesichert.
Christian Haller heißt der Mann, er kommt von der Hypovereinsbank, wo er Teamleiter Private Banking war. Bei Berenberg folgte er auf Klaus Heiner, der im Juli zur Frankfurter Bankgesellschaft gewechselt war.
Und Haller kommt nicht allein, 2 Relationship Manager hat er im Gepäck, Corinna Ruduch und Armin Marek. Das ist schon ein kleiner Coup für Berenberg, ein ganzes Team zu gewinnen.
Haller war übrigens vorher 11 Jahre bei der Commerzbank in München und Freiburg, kannte also den Münchner Markt sehr gut. Bei Berenberg berichtete er an Christian Redl, den Leiter des Wealth Management Bayern. Die HVB wiederum stellte, wie wir im Juli berichtet haben, 3 neue Teamleiter Private Banking in München ein. Philipp Sejo Perez kam von der Deutschen Bank, Farida Esmati von der APO Bank und Michael Daffner, seit 37 Jahren bei der HVB, wurde befördert.
Und im Sommer kam ja auch heraus, dass Nazim Amini zur Deutschen Bank wechselt.
Genau. Seine Aufgaben haben Sven Stipkovic, Leiter des Wealth Managements und Private Bankings Deutschlands, der HVB, und Richard Hadamowski, leitender Anlageberater, übernommen.
Und aktuell gab es auch wieder einen Abgang bei der HVB.
Ja, Maurice Friedmann, Regionalleiter Wealth Management in München, verlässt die Bank, nimmt auch 2 Berater mit. Wo er hingeht, wissen wir Stand jetzt noch nicht.
Friedemann ist ja schon lange in der Alpenmetropole unterwegs.
Über 20 Jahre war er bei der HVB, davor bei der Commerzbank. Der kannte den oder der kennt den Markt in München schon ganz gut. Die HVB steht jetzt aber auch nicht blank da auf der Regionalleiterebene.
Du redest über den Nachfolger. Wer ist da gekommen?
Stefan Gratenauer ist neu an Bord. Der war zuletzt bei der Deutschen Bank. Bis April Leiter UNWI Deutschland Süd und Ost. Weitere Stationen waren etwa Rothschild und Co. und die Credit Suisse, bei denen er ebenfalls Führungspositionen im Wealth Management innehatte.
Und wo wir gerade bei Zugängen sind, die gibt es auch bei JP Morgan Private Bank in München.
Die Amerikaner eröffneten den Standort ja erst vor einigen Monaten. Das Team dort ist dementsprechend nach wie vor im Ausbau.
Genau, und dafür haben sie nun Matthias Musch als Teamleiter Süd geholt. Das heißt, er betreut die Teams in Bayern und Österreich, also auch in München. Musch kommt von der UBS aus der Schweiz, wo er das Team Wealth Management International Lateinamerika geleitet hat.
Und JP Morgan plant ja auch einen Standort in Hamburg. Ist ja auch schön hier. Dafür haben sie André Spivak als Teamleiter Nord geholt. Der war früher bei Astorius, Credit Suisse und auch der UBS.
Das Hamburg-Büro soll zwischen 5 und 10 Mitarbeiter bekommen. Bis Ende 2026 soll das stehen. Aber nochmal zurück nach München. Los ging die Unruhe im dort ansässigen Wealth Management ja bei Otto BHF im Januar dieses Jahres.
Ja, die Unruhen 25 gingen da gleich im Januar los, genau. Die haben in München mehr als die Hälfte ihrer Leute verloren bei Otto. Von über 20 Mitarbeitern im Private Wealth Management auf eine einstellige Zahl geschrumpft, wie wir Anfang des Jahres berichtet haben. 13 Abgänge waren namentlich bekannt, darunter auch Teamleiter Nico Bossung.
Bossung und 3 weitere Manager sind im Juli alle zusammen zur Schweizer Privatbank Julius Baer gewechselt. Bei Otto BHF in München hat Frank Ebach zum 1. April die Leitung der Niederlassung übernommen. Der langjährige Kölner Niederlassungsleiter folgt dort auf Stefan Vollherbst, der sich künftig wieder der Kundenbetreuung widmet. In Köln wiederum hat daraufhin Christian Koch die Niederlassungsleitung übernommen.
Jüngst haben wir nur noch erfahren, dass die Bank ihre Vermögensverwaltung etwas umstrukturiert. Jan Fiebig hat Aufgaben abgegeben, um sich künftig mehr auf Kundengelder von ausgewählten Großkunden sowie die Verwaltung eines Fonds zu konzentrieren. Einige von Fiebigs Aufgaben im Portfoliomanagement gehen nun in die neu geschaffene Position des PWM Global Head Portfolio Managers über.
Genau, und diesen Titel trägt künftig Volker Köster von der Credit Suisse und verantwortet damit die Investmentprozesse der privaten Vermögensverwaltung in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Jetzt, wo wir das alles mal so rekapituliert haben, war seit Jahresbeginn noch einiges los. Was glaubst du, wie es weitergeht, Lennart?
Also ich gehe davon aus, dass der Markt weiter in Bewegung bleibt und dieses Jahr noch die eine oder andere Meldung bei uns zu lesen sein wird. Wir haben ja schließlich auch erst September.
Und jetzt haben wir noch ein kleines Schmankerl, um in der bayerischen Ecke zu bleiben. Und zwar sprach unser Kollege Marc mit Volker Hecht von der Deutschen Oppenheim. Und damit überlassen wir Marc das Wort und melden uns danach nochmal mit dem Orakel aus Omaha zurück.
Herzlich willkommen. Wir sprechen heute mit Volker Hecht, Sprecher des Vorstands der Deutschen Oppenheim, dem Multifamily Office der Deutschen Bank. Sie können das gesamte Interview sowohl in unserer aktuellen Ausgabe des Printmagazins nachlesen, als auch auf der Website des Private Banking Magazins.
Wir sehen große geopolitische Umbrüche zurzeit. Welche Rolle spielt das für Ihre strategischen Allokationen und Ihren Umgang mit Mandanten?
Ja, vielen Dank, Herr Hartke, nochmal herzlich willkommen bei uns. In der Tat, ne, sind solche Phasen und die Krisen rücken ja eher näher zusammen, als dass sie auseinandergehen. Da fühlen wir uns einfach extrem wohl in der Beratung der Kunden, weil genau das ist unsere Aufgabe, die Kunden bei diesen Unsicherheiten zu begleiten, Orientierung zu geben, Zusammenhänge einzuordnen. Weil letztlich, und das ist ein Kernelement unseres Geschäfts, geht es ja darum, die Portfolien robust, resilient und vor allem breit, ne, wir sagen diversifiziert, aufzustellen, dass sie möglichst wenig Impact kriegen. Wir wissen alle, das geht nicht und die Risiken auszuschließen ist auch nicht immer zielführend, aber wir müssen sie managen, wir müssen sie kennen und wir müssen wissen, was kann wo passieren. Ich glaube, das ist mit das Wichtige und so passen wir natürlich auch unsere strategische Asset Allocation laufend an und beleuchten das, was sind die Entwicklungen am Kapitalmarkt. Einerseits kann es heißen, wir müssen Anpassung vornehmen, andererseits gibt es aber auch dann die bewusste Entscheidung, dass das jetzt eher ein taktisches Thema sein kann und man sich nicht immer ins Boxhorn jagen lassen darf.
Vielleicht einen Satz speziell zu Ihren Allokationsmöglichkeiten. Als Multifamily Office haben Sie andere Möglichkeiten, eine Allokation umzusetzen. Was bieten Sie Besonderes verglichen mit dem generellen Wealth Management?
Genau, also wir sind ja ein unabhängiges vermögensverwaltendes Multifamily Office und bilden alle Asset-Klassen ab, aber immer in Abstimmung mit dem Kunden und im Einklang eben mit der Anlagerichtlinie, um da auch immer sauber zu sein und sagen, auch nur dort investieren zu können, was wichtig ist. Natürlich die liquiden Vermögensgegenstände oder Assetklassen, wie natürlich Aktien und Anleihen sind sicherlich. Und da gibt's ja auch, seit es wieder Zinsen gibt, nur um das kurz zu nennen, bei Anleihen gibt's ja auch viel mehr Möglichkeiten als die harte Niedrigzins und vor allem Negativzinsphase, die wir ja auch alle hatten und für viele wirklich das Novum war und das auch ganz schwer zu managen war. Und auch das war eine wichtige Herausforderung. Aber natürlich auch hin zu den illiquiden Themen wie Beteiligungen, PE-Themen, aber auch im Immobilienbereich. Ja. Und deswegen, da haben wir keine Vorlieben, sondern ganz im Gegenteil, das Kundeninteresse ist da das Relevante und auch, welches Risiko will ich über welchen Zeitraum eingehen. Und das messen wir dann natürlich auch.
Sie haben dann aber auch aufgrund geringerer Volumina als ein Geldhaus insgesamt die Möglichkeit, mehr auf Einzeltitel beispielsweise zu setzen.
Ja, genau. Also das ist Kern bei unseren Vermögensverwaltungen, die wir ansetzen. Und da können wir einfach mit unserem Manufakturansatz natürlich anders agieren. Und deswegen ist es völlig komplementär zu anderen Möglichkeiten, die ein Kunde da hat. Ne? Und deswegen ist es immer eine bewusste Entscheidung des Kunden, der sagt, Mensch, ich will da ganz nah ran, ich will regelmäßig mit dem Portfolio-Manager Kontakt haben. Ich schätze auch den Austausch und den Diskurs, warum ist was drin, warum ist es wie gelaufen. Und es gehört ja dazu, dass wir uns dem regelmäßig stellen. Ne? Und falls erforderlich natürlich auch Anpassungen empfehlen oder durchführen.
Apropos Portfolio, ein Thema, die Nachhaltigkeitsstrategien. Welche Rolle spielt der ESG-Ansatz in der Vermögensallokation Ihrer Mandanten?
Ja. Also für uns ist natürlich Nachhaltigkeit unverändert wichtig, vor allem, weil wir eine wirklich langjährige Erfahrung haben und jetzt wissen wir auch, dort verändert sich das Bild, es wird bewusst differenzierter, da hilft der Diskurs, da hilft jedes Gespräch auch mit dem Kunden und bei uns haben sie immer die Option. Ja, sie bekommen die Beratung, wir sind darauf spezialisiert, ne, sektoral basiert zum Beispiel da das zu bearbeiten, die PIs zu berücksichtigen, das ist selbstverständlich, aber das ist natürlich auch kein Muss. Ja, klar, Sie sprachen die geopolitischen Umbrüche an. Auch da kann es ja dann Veränderungen im Portfolio geben, dass ein Kunde sagt, ich will aber auch andere Themen im Portfolio abgedeckt wissen. Und da gehen wir ein. Also für uns ist wirklich wichtig, da wirklich auf der fachlichen und kundenorientierten Seite immer up-to-date und state-of-the-art informiert zu sein, um zu wissen, was passiert. Und das ist einerseits eine große Herausforderung, aber dem kommen wir gern und bewusst nach, weil es eben auch unverändert nachgefragt wird von vielen.
Mhm. Ist ja auch ein Thema der nächsten Generation. Die Nachfolge, also sprich, dass sie auch die nächste Generation ihrer Kunden wiederum als Mandanten behalten oder neu gewinnen können. Was machen Sie, um dort möglichst erfolgreich zu sein?
Ja, das ist ein sehr wichtiger und zentraler Punkt, weil wir schätzen die Fragen der nächsten Generation und vor allem die Einbindung sehr, weil wir müssen die Motivationen, auch die Ansprüche kennen. Wir hatten ja über das Generationenübergreifende gesprochen und jeder Mensch ist ein Individuum und das betrifft auch Sichtweisen, was die Anlagethemen anbelangt. Und die nächste Generation kommt auch voran, sammelt Erfahrungen, kommt sicherlich aus der Strategie, die Eltern oder Familienmitglieder geprägt und begleitet haben, aber entwickeln auch ihre eigene Meinung. Und da sind wir eben da mit edukativen Formaten, also will sagen Workshops, Sitzungen, wo wir wirklich auch die Mandanten oder die jungen Mandantinnen und Mandanten heranführen an die Materie, einfach helfen, den Zugang, weil das kennen wir alle, Fachwörter sind das eine, aber deswegen weiß man noch lange nicht, was wirklich dahinter steckt und worauf es ankommt. Und vor allem worauf wir achten, ne, um das Vermögen generationenübergreifend zu bewahren und zu vermehren, gemäß den Richtlinien, die wir gemeinsam uns vorgenommen haben. Und deswegen ist es auch so wichtig, mit den jungen Mandantinnen und Mandanten regelmäßig im Austausch zu sein und wirklich individuelle Formate anzubieten. Und auch in dem Mandantenbetreuungsteam strukturieren wir uns in der Regel bei größeren Familien einfach immer so, um dann nochmal gesondert die Bedürfnisse auch abholen zu können.
Das heißt, Sie stellen Teams auch so zusammen, dass dort auch die Generationen zueinander passen und synchron sind.
Wo immer möglich und auch gewünscht tun wir das. Ja. Ist natürlich auch ein Kundenwunsch und es ist immer auch hochrelevant, wer soll was wissen, ne? Weil da geht es immer um auch das Vertrauen, ne? Und das berühmte Geheimnis muss immer gewahrt bleiben und deswegen müssen wir das auch berücksichtigen.
Das spiegelt sich auch in Ihren Reportings. Qplix nutzen Sie. Vielleicht zwei Sätze, welche Features es mitbringt und wie up-to-date es ist.
Gerne. Also das ist definitiv, wenn Sie sich mit Reporting-Controlling-Lösungen beschäftigen als vermögender Kunden, kommen Sie an Qplix nicht vorbei. Wir haben hier einen jahrelangen Erfahrungskurve erarbeiten uns da natürlich sehr, sehr viel gemeinsam mit den Mandanten, arbeiten extrem eng mit unserem Partner Qplix zusammen. Die kam ja auch aus so einer Fragestellung, ja, als Family Office, ne, bevor sie da standen, wo sie heute stehen, sagen, wie mache ich das selber, was mache ich da? Und so nahm das ja den Anfang und hat sich dann multipliziert. Und deswegen passt das auch so gut zu uns, weil das ist eine stetige Entwicklung. Ne? Das ist ja auch nicht was ich einmal programmiere und dann ist es fertig. Weil Sie sprachen es an, gerade die nächste Generation hat ja auch andere Erwartungen, was die Verfügbarkeit von Informationen, Aufbereitung etc. anbelangt, ne? Und dem können wir natürlich damit exzellent Rechnung tragen.
Herr Hecht, wir danken ganz vielmals für die spannenden Einblicke. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Herr Hartke.
Nun kommen wir zu unserem letzten Tagesordnungspunkt für heute. Warren Buffett hatte ja Ende August Geburtstag und ist nun 95 Jahre alt geworden. Und jetzt wird's philosophisch, denn der Mann hat über die Jahrzehnte so manche Weisheit rausgehauen.
Oh, das klingt schön hochtrabend. Anekdotisch wird's auf jeden Fall. Ich habe zu dem Anlass nämlich mal 95 von seinen besten Sprüchen rausgesucht. Der Mann weiß ja, wie man gute Sprüche raushaut. Welcher hat dir denn am besten gefallen?
Ich finde, da waren einige spannende Zitate dabei. Deshalb dachte ich, nicht nur wir beide stellen unsere Favoriten vor, sondern hier sitzt auch noch unsere Volontärin Sarah Christine, die uns seit Anfang des Monats tatkräftig unterstützt.
Ja, hallo und danke, dass ich hier sitzen und zuhören darf und mir den ganzen Ablauf hier mal anschauen kann. Sehr spannend. Und mein Lieblingsspruch von der Ikone Buffett ist ganz eindeutig: In der Businesswelt ist der Rückspiegel immer klarer als die Windschutzscheibe. Wenn ich an autonom fahrende Taxen denke, die in einigen Ländern wie in China schon angekommen sind, macht mir das Mut für zukünftige Investmententscheidungen.
Mein Lieblingsspruch ist: Regel Nummer 1, verliere niemals Geld. Regel Nummer 2, vergiss nicht Regel Nummer 1. Das gefällt mir natürlich auch wegen der Anspielung auf den Film Fight Club. Schön ist aber auch, es dauert 20 Jahre, einen Ruf aufzubauen und 5 Minuten ihn zu ruinieren. Wenn Sie das bedenken, werden Sie die Dinge anders angehen. Das geht ja in allen Lebenslagen, nicht nur beim Investieren.
Wahre Worte. Ich habe mich nach langem Hin und Her überlegen als Top 1 entschieden für: Du musst die Kontrolle über deine Zeit behalten und das kannst du nur, wenn du Nein sagst. Du darfst nicht zulassen, dass andere deine Lebensplanung bestimmen. Und das sollten sich alle immer mal hinter die Ohren schreiben. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge der PBM Kapitalansage angekommen. Das Personalkarussell wird sich sicher weiterdrehen, nicht nur in München, und wir bleiben für Sie dran.
Alle News, über die wir heute gesprochen haben, finden Sie auch auf unserer Website. Die Links dazu haben wir in die Shownotes gepackt.
Und wie immer freuen wir uns auch über Ihr Feedback. Wenn Sie Infos aus der Branche haben, Fragen an die Redaktion, Themenvorschläge oder einfach Lob und Tadel loswerden wollen, Sie erreichen uns per Mail an redaktion@private-banking-magazin.de.
Oder auch über LinkedIn. Und jetzt noch Quizfrage an Sarah Christine. Wie geht dieser Satz weiter? In Hamburg sagt man
Moin.
Ja, das finde ich auch total super. Und da hast du auch total recht. Am Ende der Folge sagen wir bei uns aber
Tschüss aus Hamburg.